Seitenwechsel, die andere Seite des Sports. Der Podcast mit Michael Bartle und Niklas Schenk.
Beste Podcast-Hörer, wir sind wieder da. Wir haben eine ganze Menge an Meilen zurückgelegt. Vor allem Niklas hat eine ganze Menge an Meilen zurückgelegt. Hier ist Seitenwechsel, euer BR-Sport-Podcast.
Genau, mit Niklas Schenk und Michi Bartle. Und ich darf feierlich verkünden, offiziell Michi ist inzwischen in den Rang eines Podcast-Trainers und Journalistenausbilders aufgestiegen.
Und genau so, habe ich gelernt, fängt man natürlich keinen Podcast an. Wir müssen unsere Hörer mit einer klaren Frage reinziehen, die sie packt, damit sie unbedingt weiterhören wollen.
Und ich finde, man kriegt Respekt.
Du und Respekt, das kennst du doch gar nicht. Die Frage, die sich zumindest meine Fußballfreunde stellen, noch dazu nach der Enttäuschung gegen Real, darf ich mich jetzt so richtig auf die Fußball-WM wenigstens freuen, nachdem die Bayern jetzt ausgeschieden sind. Aber mir wird bei dem Gedanken an Russland schon ein bisschen mulmig. Russland, das Land der Oligarchen, der Neureichen, des Autokraten Putins, in dem Homosexuelle mitunter noch gejagt werden und sie haben ziemlich krasse Hooligans.
Well, I think this World Cup will probably be the safest one for several reasons.
Dieser World Cup, diese WM, wird eine der sichersten überhaupt. Das sagt Robert Ustian und er ist ein Fanaktivist aus Moskau, den du interviewt hast, Niklas. Das ist unser großes Plus heute, Niklas. Du warst vor Ort, du warst in Russland und hast dir die Lage vor Ort ganz genau angeguckt.
Genau, nach 7 Ausgaben ist es auch mal an der Zeit, dass der Seitenwechseletat ein bisschen gesteigert wird. Deswegen wurde ich quasi 2 Wochen exklusiv nach Russland geschickt, um dort in Moskau, Kasan und Sotschi, also den 3 Spielorten, wo die deutsche Nationalmannschaft in knapp einem Monat oder gut einem Monat dann die Vorrundenspiele austrägt. Da war ich überall die letzten Wochen, habe da 2 Wochen lang zur WM recherchiert und kann diese ganzen Eindrücke jetzt heute dir und allen Hörern preisgeben.
Du warst ja mit einer ganzen Gang da, mit einer Journalistengruppe. War das eine Werbe-, eine Showveranstaltung? Hat man euch nur die guten Seiten von Russland gezeigt oder war da mehr?
Naja, das war ja, wie du sagst, eine Journalisten-Gang. Dementsprechend hat man natürlich auch den Anspruch gehabt, nicht nur sich die schönen Seiten anzugucken, sondern sich einen realistischen Eindruck von Russland zu machen. Das lief über Journalist Networks. Das ist so ein Verein, der immer wieder junge Journalisten, also bis 39, sonst hätte ich dich auch noch mitgenommen, aber in dem Fall bist du leider rausgefallen, auf so Länderreisen schickt, oft auch in Staaten, die jetzt nicht unbedingt bekannt sind für die krassen Menschenrechte, also diktatorische Staaten, die waren auch in der Vergangenheit mal in Myanmar oder in Kuba. Also in Ländern, wo nicht unbedingt immer Journalisten reinkommen und in Russland ist es ja inzwischen auch gar nicht so leicht, eine Akkreditierung zu kriegen, also ein Verein, der schon alles daran setzt, auch irgendwo berichten zu können, wo nicht jeder hinkommt, wo man schon so ein bisschen in der Wunde bohren konnte.
Seit ein paar Tagen bist du wieder da, Niklas. Jetzt ein bisschen Erholung gehabt, mit ein bisschen Abstand betrachtet. Was hat dich da am meisten gekickt und was hat dich am meisten verblüfft?
Ja, es gab ein Erlebnis relativ am Anfang der Reise. Also wir waren ja am Anfang in Moskau, sind von Berlin nach Moskau geflogen, waren da 4 Tage, bevor es dann weiterging. Und wir haben da in Moskau einen Fanaktivisten getroffen, der heißt Robert Ustian, den haben wir auch vorhin gehört schon, mit seiner Einschätzung, this will be the safest World Cup, eine steile These, würde ich mal behaupten. Der Robert Ustian ist 36, hat vor gut 3 Jahren eine Faninitiative gegen Rassismus und Faschismus gegründet in Russland. Ganz spannender Typ, ist ZSKA-Fan, also einer der großen Moskauer Vereine, und hat halt eben gesagt nach einem Spiel damals gegen Rom, okay, wir haben so ein krasses Problem mit Faschismus bei uns, von Gesängen oder Flaggen oder so, die gezeigt werden, wir müssen was dagegen tun. Und den haben wir in einem Café in Moskau getroffen und der hatte echt spannende und auch für mich persönlich sehr überraschende Thesen. Das ist so das, wo ich immer noch jetzt so auch nach der Reise sage, das hatte ich überhaupt nicht so erwartet.
Steile These mit der sichersten WM aller Zeiten. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus mit den russischen Hooligans. Das sind extrem gewaltbereite Kisten, vor denen man sich so wirklich fürchten muss, also so richtige Hütten. Wie kommt er darauf?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich meine, wir knüpfen ja auch ein bisschen an unsere letzten Seitenwechselausgaben. Wir haben uns ja auch damit beschäftigt. Wir haben ja auch diese Sport Insight Doku gemacht über Hooligans und haben da ja auch die These aufgestellt, okay, man kann davon ausgehen, dass es in Russland zur Ausschreitung kommen wird, weil es halt eben so gewaltbereite russische Hooligans gibt und auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Deutschland, die anreisen. Er hat uns dann diese Gründe aufgezählt. Das sind also mehrere Ursachen aus seiner Sicht, warum es in Russland seiner Meinung nach zu keiner Ausschreitung kommen wird. Wir hören mal rein.
Personally, for our president, from Vladimir Putin, this is a matter of honor to make this World Cup the safest place for international fans to prove that he's able to host a tournament at the highest standard. But I think what is more important, Russian audience here, Russian population itself wants to show the best of Russia, to just prove to the rest of the world that the current Russian hysteria that is going on is something not reflecting the reality in the country. But there is a third leg of this analysis. Even hooligans themselves, when it comes to them, they believe that when it is happening on their soil, when World Cup will take place in their own country, they should not give a single chance for a sensational journalism, for discrediting Russia in the eyes of international public. Because Russian society in general feels itself now very defensive. They think that you are only ready to report negative things here, and that is why we'll probably make this World Cup the safest place and the best time to visit Russia itself.
Also so ein bisschen so eine beleidigte Medienschelte habe ich da auch herausgehört, dass man immer nur negativ berichten würde über Russland. Putin will an seinem Image schrauben, auch das leuchtet mir ein. Aber dass die Hools da mitmachen, nicht noch mieser dastehen lassen wollen, das überrascht mich schon. In der letzten Podcast-Folge habt Sami und du noch darüber berichtet, dass deutsche Hooligans schon trainieren, weil sie
zusammen so Bock mit haben, Russischen, ja.
Weil eben. Sie so Bock haben auf die Auseinandersetzungen, auf die Fights. Wie kommt er da drauf, dass da nichts passieren wird?
Ich fand das einfach einen sehr interessanten Ansatz. Deswegen habe ich den jetzt hier am Anfang auch mal direkt dargestellt, weil mir das überhaupt nicht in den Kopf gekommen wäre. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, er kennt sich wirklich gut aus in dieser Fanszene, kennt nicht nur die Moskau-Fans, sondern auch andere. Das ist ja ein Bündnis, was durch ganz Russland geht. Und es scheint so eine Absprache unter den Hooligans zu sein. Dementsprechend kann man dieser Aussage, glaube ich, schon ein bisschen Gewicht geben, dass es da wirklich so einen Deal innerhalb dieser Hooligans gab. Wenn das bei uns im eigenen Land ist, dann verhalten wir uns mal korrekt und zeigen uns von der guten Seite.
Da bin ich mal sehr gespannt, wenn die Rostocker Hools loslegen, ob die Russischen dann die andere Backe hinhalten.
Ja, also apropos, gutes Stichwort mit den Rostocker Fans, weil das war ja zum Beispiel, um wieder auf die letzten Folgen zurückzukommen, das war ja genau diese Gruppe, die Rostocker, die, wo wir auch in unserem Beitrag gesagt haben, die bereiten sich gerade vor mit den Russischen. Da haben wir auch ein paar interessante Details noch erfahren vom Robert Ustian, wie also auch die Arbeit vor Ort funktioniert, um nicht nur Ausschreitungen von russischen Hooligans zu verhindern, sondern auch von zum Beispiel Deutschen, die vielleicht nach Russland reisen wollen, um da Trouble zu machen. Wir können mal reinhören, was er gesagt hat, sag ich mal, über die Arbeit der russischen Polizei oder wie hart diese vorgeht. Dann wird vielleicht auch einiges nochmal klarer.
I might disappoint these fans from Rostock. But Russian police is really differently working from German or French police. Like I was during Euros in France, and English fans at the central square in Lille were having some troubles with police. And I remember an English fan holding an empty bear glass from plastic in front of the policeman, just like 5 centimeters from his face. And then makes 2 or 3 steps back and throws this glass into the face of a French policeman. You know, I was speechless, like, what is going on here? If something like that happens in Russia, that fan would hardly remember his name the next day in the hospital.
Er hat das also bei der EM, wo er selbst vor Ort war, hat er gesehen, wie jemand einen Plastikbecher einem Polizisten ins Gesicht geworfen hat. Bei der EM 2016 in Frankreich und war schockiert, dass da nichts passiert ist, wo ich persönlich auch schockiert bin. Hätte ich auch bei den französischen Polizisten gedacht, da passiert was. Aber er sagt, wenn du das in Russland machst, dann kannst du am nächsten Tag sehr wahrscheinlich niemals mehr deinen eigenen Namen buchstabieren. Das muss man jetzt nicht gut finden. Er sagt halt nur einiges darüber aus, wie radikal die vorgehen.
Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit dem Thema, wir wollen ja auch ein bisschen Reiseführer sein für die Podcast-Hörer, die vielleicht zur WM fahren. Man hört da ganz gut Geräusche. Ihr wart in einem Café. Wie sind denn die russischen Cafés?
Dieses Café, wo wir mit ihm waren, war sogar sehr bekannt für diese Kuchen. Da gab es alle Art von Kuchen, also süße und salzige. Da gab es so einen ganz bekannten Lachskuchen, aber auch so einen anderen Kuchen. Da wollte er mit uns unbedingt hin. Das war mitten in der Innenstadt. Das war also ein sehr gutes Café. Aber insgesamt muss ich sagen, für Kaffee oder Kuchen ist mir Russland nicht im Gedächtnis geblieben, sondern für die georgische Küche. Also ich könnte mich da reinlegen in diese ganzen...
Die ganz fantastisch sein soll. Was macht ihr aus?
Ja, die haben halt so ganz spezielle so Teig-Kreationen. Also da gibt es so Teigtaschen, so ein bisschen wie Tortellini, nur sehr stark gewürzt mit so einer Fleischfüllung drin. Dann gab es so eine Teigtasche gebacken, wo in der Mitte ein Spiegelei drin war. Das war auch wahnsinnig lecker. Oder so Quark-Pfannekuchen, die innen drin so Vanillefüllung oder so hatten. Das war einfach so, war ziemlich herzhaftes, leckeres Essen. Und dann gab es natürlich da diese ganzen Schaschlik- und Gyros-Spieße und so. Das ist alles georgische Küche und da haben wir echt jeden Abend es uns sehr, sehr gut gehen lassen.
Liebe Podcast-Hörer, wenn ihr jetzt die Befürchtung habt, dass Niklas Schenk in Russland ganz schön dick geworden ist, diese Befürchtung ist vollkommen richtig.
Ja,
aber gestern war er schon wieder beim Training bei uns.
Ich strecke gerade schon meinen Bauch aus. Ich muss mindestens ein Kilo abnehmen. Zwei, ja.
Gott sei Dank.
Für die Roy Bavarian Liga.
Aber Gott sei Dank ist das hier kein Fernsehen, sondern es ist ein Podcast und ihr müsst Niklas nur hören.
Ja, aber das ist auch manchmal kein Vergnügen. Um nochmal zurückzukommen, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, was ja auch interessant ist, mit diesem Polizeithema. Es ist natürlich so, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, die Willkür oder die vielleicht auch übertriebene Härte der russischen Polizei schreckt ab. Das muss man nicht gut finden. Es ist aber zumindest ein einleuchtendes Beispiel. Was er in dem Zuge auch noch erklärt hat, ist, dass es eine schwarze Liste gibt für Hooligans, sowohl aus Russland als auch aus Deutschland, die also schon offen liegt, wo Namen ganz klar im Internet auch einsehbar sind. Zur weiteren Abschreckung kann man sehen, wer da draufsteht. Damit man genau weiß, diese Leute sind alle beim Staat bekannt und die brauchen erst überhaupt nicht einreisen.
Hat so ein bisschen was von einem Pranger.
Ja klar, ist auch sicherlich eine Sache, die ich nicht in jederlei Hinsicht gut finde, aber die, glaube ich, seine Wirkung nicht verfehlen wird. Genauso wie diese Fan-ID, die hat er uns auch noch, erzählt, wusste ich auch gar nicht so genau vorher, dass es eben eine Fan-ID gibt, die jeder quasi haben muss, um überhaupt ins Land und ins Stadion zu kommen. Eine Fan-ID, die nachvollziehen kann, wo du dich gerade aufhältst, was du gemacht hast. Auch so eine Sache, wo ich mir dann, als es mir erzählt hat, gedacht habe, okay, könnte dazu führen, dass es bei der WM zu weniger Ausschreitungen führen wird. Und dann, last but not least, hat er uns auch noch was erzählt, was die Polizei auch gerade macht. Sie spricht nämlich schon ganz gezielt Hooligans an und ja, macht denen relativ klare Ansagen, damit es erst überhaupt nicht zur Ausschreitung kommt.
Now they have these prophylactic conversations when they come at 6 a.m. knock your door and say like, look, you know who we know who you are. So first sign the agreement that you will not cause any troubles to us. We will be watching closely everyone who might potentially cause troubles to our country. That's why you have very simple two options. Either you disappear from the host city or you just sit still at your home and you don't cause any troubles.
Robert Ustian war das nochmal und wenn man sich da vorstellen mag, wie diese lückenlose Überwachung funktioniert und dass da öfters mal der Postmann zweimal klingelt und die Polizei vor deiner Tür steht, dann möchte man nicht oppositioneller sein in Russland.
Ja, und vor allem, wenn man wie ich jetzt über fast zwei Wochen lang diese russischen Polizisten aus nächster Nähe gesehen hat, die da überall rumstehen, die Sicherheitskontrollen überall im Land sind Wahnsinn, überall sind Polizisten. Dann kann ich mir auch, also einfach in Moskau, überall in der Stadt sind Polizisten gewesen. Da war auch so eine Parade, als wir da waren, wegen der Mai-Feierlichkeiten. Da feiern die immer so eine Militärparade, aber auch außerhalb der Parade stand in jeder U-Bahn, wenn man eine Rolltreppe runterfährt, sitzt unten einer, der kontrolliert. In jeder U-Bahn muss man seinen Rucksack durchchecken lassen, am Flughafen sowieso. Überall an allen Gebäuden standen Polizisten, die halt einen auch angeguckt haben, als wenn sie, also sie haben auch zumindest auf mich einen einschüchternden Einfluss gehabt. Also wenn die vor meiner Tür stehen würden, da würde ich mir schon dreimal überlegen, ob ich dann noch Trouble mache. Wie findest du das denn? Kann ich das, überzeugt dich das, dass er sagt, deshalb glaube ich an eine sichere WM oder sagst du, nee?
Das überzeugt mich total, dass das eine vermutlich sichere WM wird, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also, dass die WM sicher ist, schon. Aber mit welcher Freude er über die Gnadenlosigkeit der russischen Polizei und der russischen Überwachung erzählt hat, da wird mir schon klar, dass die Russen da vielleicht ein bisschen anders ticken als wir, ja, die wir jetzt hier zum Beispiel das neue Polizeiaufgabengesetz ganz vehement diskutieren und auch dagegen protestieren, zumindest Teile der Bevölkerung. Und hier wird, in Russland wird so ganz heilig an die Polizei und an die Staatsmacht geglaubt. Und die finden es alle total toll. Du warst ja auch noch ein paar Etagen höher und hast mit Alexei Sorokin gesprochen, dem Chef des WM-Organisationskomitees.
Quasi der das, was Beckenbauer in Deutschland war, 2006.
Sozusagen auch der höchste russische Fußballfunktionär. Mit Sicherheit hat er einen guten Draht zu Putin. Und der Mann, der wird verantwortlich dafür sein, welches Bild wir uns von Russland während der WM machen werden. Was sagt er denn da so zu Sicherheit, Hooligans und der WM?
One more answer for the German radio. You said that the whole problem with the hooligans is misunderstood in the West media, or you said that it's written in a wrong way. What do you mean and why?
I said maybe you're referring to my response where I said that it's significantly overblown by Western media, that the issue of hooliganism does not have such a significance for Russian football.
Can you guarantee a safe World Cup?
Well, it's a guarantee of our government, one of the guarantees that we submitted to FIFA is a guarantee of security. There is every effort to fulfill that guarantee.
Also so wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt hat er sich nicht, aber immerhin, ich war ganz froh, ihn überhaupt noch gesprochen zu haben und es ist ja was, woran er sich messen lassen muss an diesen Worten, dass er eigentlich mehr oder weniger eine sichere WM garantiert.
Deine Frage war auch in super Russisch gestellt.
Ja, ich habe einige Wörter Russisch gelernt. Ich war, die ganze Zeit hat sich diese Reisegruppe über mich lustig gemacht, weil ich auch nach 11 Tagen noch nicht richtig Hallo sagen konnte. Das muss irgendwie so ähnlich lauten wie Strastuizie oder so. Ich habe es auf jeden Fall auf meinem Handy eingespeichert und konnte es auch nach 11 Tagen noch nicht richtig aussprechen. Dafür kann ich ein super Spasiba. Danke.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Die WM wird sicher. Ausschreitungen wird es nicht geben. Da sind sich Organisationschef Alexei Sorokin und Fanaktivist Robert Ustjan einig. Und zwar nicht nur, weil sich Präsident Putin von seiner besten Seite zeigen will, sondern weil die Hooligans dem bösen Westen erst gar nicht die Gelegenheit geben wollen, mal wieder negativ über Russland zu berichten. Was die Hooligans tatsächlich abhalten könnte? Die rigorose russische Polizei und die sogenannte Fan-ID, die alles über jeden Fan verrät und ohne die auch deutsche Fans genauso wie deutsche Hooligans nicht ins Land einreisen können.
Hooligans bei der WM, vermutlich kein Problem. Da werden die feinen russischen Daumenschrauben angezogen. Niklas, wie war denn die Lage sonst im Land? Die russische Opposition ist ja nicht so besonders groß und einflussreich. Auf was muss ich mich denn einstellen, wenn ich als deutscher Fan zur WM nach Russland reise? Also am besten die Klappe halten, Facebook-Profile löschen. Wie schaut's denn da aus?
Was hast du gesagt? Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man jetzt, sobald man da irgendwie einen kritischen Post absetzt oder so, da werden wir auch die ganze Zeit irgendwie getwittert, dass das sofort verfolgt wird. Also ist jetzt nicht so wie im schlimmsten Hollywood-Film. Wir waren ja kurz nach der Wiederwahl von Putin da. Dementsprechend war eigentlich, die, wie du gesagt hast, die politischen Verhältnisse sind jetzt gerade komplett neu geklärt. Die Opposition ist mehr oder weniger eigentlich machtlos komplett. Was auffällig war, waren diese Sicherheitskontrollen überall, was vielleicht nicht ganz beruhigend ist für Fans, die nach Russland einreisen, so richtig sicher wirkten die Sicherheitskontrollen mitunter nicht. Also wir haben mal so einen Test gemacht, so Wasserflaschen durchschmuggeln. Am Flughafen ging problemlos. Sonst, was mir aufgefallen ist, viele eigentlich, also so gerade in Moskau, viele junge Leute auch unterwegs auf den Straßen, viele Familien. Gefühlt gab es wahnsinnig viele junge Mütter überall in Russland. War nur mein Eindruck, dass sie viel jünger sind als die deutschen Mütter. Andererseits auch an manchen Punkten hat man dann schon so gesehen, dass da unterschwellig auch zumindest in Teilen der Bevölkerung immer noch irgendwo eine Wut ist oder eine Unzufriedenheit. Es gab zum Beispiel an dem einen Tag diese Telegram-Demo. Also Telegram ist ja so was Ähnliches wie WhatsApp, nur komplett verschlüsselt, was in Russland viel genutzt wird, was jetzt vielleicht bald verboten werden soll. Da sind dann auf einmal wieder so einige tausend Leute mitten durch Moskau marschiert. Da hat man gesehen, okay, es gibt schon noch mit Teilen eine Unzufriedenheit. War so auch was wir oft gehört haben, dass viele Leute befürchten, dass gerade so in Richtung Meinungs- und Pressefreiheit sich Russland da jetzt in den nächsten Jahren noch krasser, noch schlechter entwickeln wird. Zum Beispiel hat das auch Irina Scherbakova gesagt. Die ist von der Menschenrechtsorganisation Memorial, mit der habe ich auch darüber gesprochen.
Was uns in den letzten Wochen am meisten beunruhigt, das sind vielleicht zwei Sachen. Das ist der Angriff, was Netz anbetrifft und Verbot von Telegram. Viele Medien kontrolliert werden, also vom Staat, was natürlich von großer Bedeutung ist. Ja, und dann natürlich auch Fälle, die wir verfolgen, die dann entlarvt werden, wo Menschen verhaftet werden und gefoltert werden. Das ist hier zum Beispiel eine Gruppe von den Antifa-Aktivisten, also in St. Petersburg, auch in den anderen Orten, die, wo wir wissen, es ist bekannt geworden, dass sie bei der Verhaftung, um bestimmte Aussagen rauszuzwingen, gefoltert werden. Das ist noch eine Spirale der Verschärfung der Situation, die uns natürlich unglaublich beunruhigt.
Memorial ist halt eine Menschenrechtsorganisation, die auch jetzt seit 2 Jahren als ausländische Agenten eingestuft sind. Da gibt es ein neues Gesetz vom Putin-Regime, was also so NGOs und Menschenrechtsorganisationen das Leben schwerer macht, weil die dann halt jetzt als ausländische Agenten alles noch krasser nachweisen müssen, jede Spende muss nachgewiesen werden und also auch eine 10-Euro-Spende von irgendwem, weil sonst das Regime die Chance beim Schopf ergreift, denen quasi einen Fehler nachzuweisen und sie sofort zu verbieten.
Ihr wart ja auch in Sotschi, der Heimat des 2015 verstorbenen bzw.
ermordeten
Boris Nemtsov. Was habt ihr da gemacht?
Ja, wir waren übrigens auch auf der Brücke, wo Nemtsov damals erschossen wurde. Das ist auch so ein Moment, der einem nicht so aus dem Kopf geht, weil man sich einfach denkt, das ist halt direkt neben dem Kreml. Ey, wie krass ist das, dass der da einfach am Abend niedergeschossen wird, ne? Und 3 Jahre später eigentlich auch immer noch nicht so viel bekannt ist, zumindest nicht über den oder diejenigen, die den Auftrag gegeben haben, ihn zu ermorden. Also es war auch nochmal was mir im Kopf
geblieben ist. Sieht man da was an der Brücke? Blumen?
Da stehen noch so einige Bilder, Blumen liegen da immer und so ein paar, sind auch so ein paar Infozettel, wo dann draufsteht, hier wurde Februar 2015 Boris Nemtsov erschossen. Da wird die Erinnerung zumindest an der Brücke noch hochgehalten und es ist wirklich nur 200 Meter vom Kreml entfernt. Also da wird einem die Symbolik dieses Mordes schon nochmal sehr bewusst.
Und er war ja auch dahinter aufzudecken, dass bei Olympia 2014 eine Menge an Korruptionskohle geflossen sein soll.
Genau, der war natürlich ganz lange ein Kritiker des Regimes und hat nicht nur für Olympia die kritisiert, sondern für alle möglichen Sachen. Aber er hat halt auch eben, wie du richtig sagst, da bei Olympia 2014 den Finger in die Wunde gelegt und halt auch gesagt, okay, hier geht ganz viel Geld, geht hier, was wir für Olympia ausgeben, im Endeffekt ja 50 Milliarden für Sochi 2014, sagt man. Und davon ein zweistelliger Milliardenbetrag auf jeden Fall fließt irgendwo hin zu irgendwelchen Oligarchen für Korruption, wo man es nicht nachvollziehen kann. Gibt es sehr sehenswerte Aussagen von Nemtsov in einer MDR-Doku, die damals erschienen ist, die heißt Putins Spiele, kann man sich mal auf YouTube angucken.
Putins Spiele, was ist denn geworden aus den Sportstätten von damals, von Sochi? Damals ist ja noch gar nicht so lange her. Gammeln die vor sich her?
Ja, auch so ein Feld, wo ich persönlich schon interessant fand, was man da so vor Ort sieht. Also man kann da ja den Olympischen Park besichtigen, da ist auch ganz in der Nähe das WM-Stadion, wo jetzt in Sochi die Fußballspiele stattfinden. Das ist also das Stadion, wo 2014 die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele stattfand. So ein erster Hinweis darauf, dass das weiter genutzt wird. Also es ist zumindest kein Stadion, was jetzt vor sich hingammelt. Und da gibt es einige, muss man schon ehrlich sagen, wenn man sich das mal vor Ort umguckt, die weiter genutzt werden. Also zum Beispiel aus der Halle, wo Eisschnelllauf war, so eine Eisarena, ist eine Tennisakademie geworden. Andere Sportstätte ist zur Heimat geworden von einem Eishockeyclub. Also es gibt schon, zumindest partiell, gibt es schon gute, nachhaltige Ansätze da, die man da vor Ort findet. Trotz alledem ist natürlich auch offensichtlich, dass da ganz viele Sportstätten stehen, die halt nur für Olympia da gestanden haben. Also die Sprungschanze wird kaum genutzt, die Bob- und Rodelbahn werden kaum genutzt. Das hat ja alles sehr viel Geld gekostet und auch bei dem WM-Stadion weiß man ja nicht, was nach der WM damit geschieht, weil Sochis Fußballclub höchstens zweitklassig ist. Aber zumindest, um es konstruktiv auszudrücken, einige Teile von Olympia 2014 werden nachhaltig noch genutzt.
Sochi 2018, Spielplatz der deutschen Fußballnationalmannschaft, zweites Vorrundenspiel gegen Schweden. Lohnt sich die Reise für deutsche Fans? Ist die Stadt denn schön?
Ja, muss man schon sagen. Also Sochi ist schon toll. Also auch das Stadion ist wirklich so 200, 300 Meter vom Strand zum Stadion. So von der Kulisse her, also wenn man da so auch von der Tribüne guckt, da kann man, also egal wie kritisch man gegenüber dem Sport ist, das ist schon irgendwie, das ist imposant, muss man einfach mal zugeben. Und die Stadt selbst ist ja eigentlich der einzige Bereich in Russland mit einem subtropischen Klima, wo man natürlich dann wieder die Frage stellen kann, warum macht man ausgerechnet da Winterspiele? Aber aus der Perspektive des Fußballfans, der da im Sommer hinfährt, kann man nur sagen, der wird da seinen Spaß haben. Also es ist tolles Wetter, die ganze Stadt ist modernisiert, überall stehen Wolkenkratzer, gefällt vielleicht auch nicht jedem von der Architektur, aber es ist sehr modern, es gibt super Hotels, die Straßen sind im guten Zustand. Also ja, ich will damit nicht sagen, dass sich das alles komplett gelohnt hat, Olympia, und dass es das alles wert war, aber man kann zumindest nicht verleugnen, dass Sochi inzwischen eine sehr schöne Stadt ist und sicherlich in Russland eine der schönsten.
2014 war also zumindest in Teilen nachhaltig. Wie wird es denn aussehen mit den Fußballstadien 2018? Gibt es denn da schon Pläne für danach?
Wir waren ja in zwei Stadien jetzt auf der Reise, also in Kasan, da ist das relativ klar. Rubin Kasan ist ein ganz guter Fußballclub, haben auch schon mal Champions League gespielt. Die werden das Ding weiter nutzen. In Sochi ist das ein bisschen anders. Also das ist ein höchstens zweitklassiger Club. Da gibt es keinen Fußballverein, da passen 45.000 Leute rein. Das Ding wird niemals voll sein beim Fußball. Und vor allem muss man ja sagen, ich meine, Sochi gehört zur Region Krasnodar. Und Krasnodar hat ja einen guten Fußballclub. Krasnodar hat in der Europa League gegen Schalke und gegen Dortmund gespielt. Die sind Vierter in der russischen Liga, die haben auch ein neues Stadion gebaut. Ein richtig geiles Stadion mit einer extrem aufwendigen Videoleinwand oben. Und die waren ja auch, hatten sich auch beworben für die WM und wurden dann aber vor Abschluss der Bewerbung wurden die von der Liste gestrichen mit einer anderen Stadt zusammen. Und da haben wir die ganze Reise über keine eigentlich erleuchtende Antwort drauf gekriegt, warum man die nicht einfach genommen hat. Da kann man ja, sagen die dann immer, ja, nee, wir wollen hier in Sochi was aufbauen, aber man hätte jetzt, finde ich, besser sagen können, ja, wir haben doch hier schon Stadion in Krasnodar, wir haben hier einen funktionierenden Club, wo alleine der Umbau dieses Stadions für die Fußball-WM hat wieder 40 Millionen gekostet. Euro, nicht Rubel. Da hätte man es, glaube ich, besser in Krasnodar machen können.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Russland. Nach der Wahl noch fester in Putins Hand. Menschenrechtler befürchten auf lange Sicht, dass die Meinungsfreiheit, zum Beispiel mit einem Verbot der App Telegram, noch weiter eingeschränkt wird. Eindrücke aus Sotschi. Manche Stadien von Olympia 2014 werden tatsächlich weiter genutzt, andere nicht. Reicht das, um Investitionen von geschätzt 50 Milliarden Euro zu rechtfertigen? Wirklich Sinn ergibt manches jedenfalls nicht. Auch nicht, warum ausgerechnet in Sotschi ein WM-Stadion entstehen musste, während es in Krasnodar schon einen viel höher spielenden Fußballclub mit neuem Stadion gegeben hätte.
Wie sehen es denn die Leute vor Ort? Du hast ja gesagt, das ist jetzt mittlerweile eine ganz schön urbane Großstadt geworden. Liegt auch noch wunderbar. Wie halten die das?
Ja, gab natürlich ein paar Leute, die gesagt haben, ey, ich erkenne meinen Sotschi nicht mehr wieder, die da vor 20 Jahren gewohnt haben und gesagt haben, uns wurde ja alles vollgekleistert mit Wolkenkratzer, mit neuen Straßen, mit neuen Hotels. Sotschi war früher viel schöner. Aber der Großteil sieht das eigentlich relativ positiv, weil er nun mal man als Bürger einfach sieht, was sich positiv für einen verändert hat. Man hat jetzt neue Schwimmbäder, die man nutzen kann, man hat neue Krankenhäuser, man hat gut befahrbare Straßen, man hat jetzt überhaupt in Russland mal ein Skigebiet, was man nutzen kann. Das fände ich auch gut als jemand, der in Sotschi wohnt. Ganz interessant war, was Robert Ustian, den haben wir am Anfang der Sendung ganz oft gehört, eigentlich zum Thema Fußball-WM, aber der hat sich auch zu Olympia und überhaupt zur Nachhaltigkeit geäußert und das fand ich ganz interessant, wie er das so gesehen hat.
In the country where corruption is main problem, where everyone is stealing, unfortunately. Like, thanks God, they build and steal and not only steal. Thanks God, we have these stadiums.
Ja, also ich hatte ihm nämlich genau gesagt, hätte man die 50 Milliarden für Olympia nicht besser in andere Sachen investieren können. Und sein Argument war halt, ja, wir sind so verseucht von Korruption, wir sind wenigstens froh, dass man jetzt mal was mit dem Geld gemacht hat, was wir als Bürger sehen. Ziemlich pragmatischer Ansatz, der aber mich auch irgendwo überzeugt hat, also den ich nachvollziehen kann zumindest.
Also Robert Ustian sagt, trotz der Korruption, die Menschen haben viel von Olympia und vermutlich auch jetzt von der Fußball-WM. Die Stadt prosperiert. Was ist dein Fazit zu Sotschi?
Ja, wir haben so einen Taxifahrer am letzten Tag noch gebeten, uns ein bisschen durch die Stadt zu fahren. Und der hat ein wunderbares Zitat gesagt, als ich ihn genau gefragt haben, ist das Geld denn nicht? Hätte man es nicht anders investieren können, sagte er nur, wenn man in mich so viel Geld gesteckt hätte wie in Sotschi, dann sehe ich jetzt auch viel besser aus. Das war sehr nett, als er es im Taxi gesagt hat, weil ja, war halt einfach, da war großes Gelächter in dem Taxi und das war so ein bisschen typisch so für die Russen. Also die haben das jetzt nicht so verbissen gesehen alles. Also die haben sich da ein bisschen drüber gefreut, die haben auch das irgendwie so ein bisschen ironisch gesehen. Die wissen genau, was in ihrem Land los ist, die sind trotzdem gastfreundlich. Ja, also irgendwo konnte ich mich mit dieser Sichtweise ein bisschen anfreunden, aber man muss natürlich trotz alledem jetzt gerade bei Sotschi und Olympia sagen, dass es einfach ganz, ganz viele Punkte immer noch gibt, warum man diese Olympischen Spiele und das, was da passiert ist, ablehnen muss. Also warum muss man Olympia machen in einem einzigen subtropischen Staat, wo man 85% der Infrastruktur neu bauen muss? Warum kostet das 50 Milliarden? Warum fließt so viel Geld in Korruption, abgesehen von den Menschenrechtsverletzungen, was da auf den Baustellen etc. los war? Klar, die Tourismuszahlen, die steigen, das haben sie uns auch alle gesagt, das stimmt auch, da gibt es auch Recherchen, dass auch die Einnahmen steigen, aber natürlich wird man auch, da können die Touristenzahlen ins Unermessliche steigen, die werden niemals die 50 Milliarden reinholen. Also Fazit, man gewinnt ein bisschen den Blick für die Anwohner von Sotschi, die sich da irgendwo drüber freuen, aber generell bleiben diese Olympischen Spiele irgendwo trotzdem Witz, die da 2014 in Sotschi vonstatten gegangen sind. Und,
aber zu 2018, zum Fußball, würdest du ein bisschen positiveres Fazit ziehen, oder?
Da war halt für mich das besonders Erstaunliche halt tatsächlich diese Sicherheitsfrage, weil ich das war für mich halt zum Teil einfach ein neuer Blickwinkel, den ich vorher so nicht hatte. Ausgehend von den beiden Stadien, die wir besichtigt haben, gibt es zumindest Pläne, was mit diesen Stadien geschehen soll. Ja, ein bisschen positiver ist er auch zum Glück längst nicht so teuer. Diese Fußball-WM kostet so 10 Milliarden, aber es ist trotzdem halt wahnsinnig viel Geld. Bisschen positiver, aber an sich bleiben viele der Kritikpunkte leider auch genau gleich. Also es ist auch da komplett unklar, warum jetzt wer diese Verträge kriegt, um irgendeine Strecke, eine Straße zu bauen oder eine Eisenbahnstrecke. Es ist auch da, gibt es Menschenrechtsverletzungen. Also tut mir leid, auch nach 11 Tagen Russland bleiben viele Kritikpunkte bestehen, auch wenn sich mein Blickwinkel auf die Russen selbst und so ein bisschen geweitet hat.
kommen wir zur Gretchenfrage am Ausgang zurück. Dürfen wir uns jetzt auf die WM freuen oder nicht?
Ja, wie siehst du das denn? Also du freust dich doch sowieso auf die WM, weil die hat sich ja wahrscheinlich jetzt auch durch den Podcast nichts geändert, oder?
Bei mir hat sich durch den Podcast nicht so viel geändert. Ich glaube, dass ich von dir gelernt habe, dass man so ein paar Vorurteile, da kommen wir vielleicht nachher noch gleich zu sprechen, ein paar Vorurteile, die man Russen gegenüber hegt und auch pflegt, dass sich die bei dir vielleicht ein bisschen...
Wurden zumindest hinterfragt. Ja.
Dass die zumindest hinterfragt worden sind. Und ansonsten bin ich da auch relativ pragmatisch und vielleicht sogar zynisch. Ich glaube nicht, dass Russland der erste Unrechtsstaat ist, in dem wir eine Fußball-Weltmeisterschaft abhalten. Also wenn, dann müssten wir tatsächlich so ehrlich sein und sagen, sobald eine Fußball-WM in einem autokratischen oder diktatorischen Staat ist, dann geht das mit unseren Menschenrechtsmaßstäben nicht mehr zusammen. Aber auch Argentinien 1978 war während der Junta-Zeit. Es gibt also genug Beispiele dafür, dass Weltmeisterschaften nicht in demokratischen Musterstaaten stattfinden werden. Aber die ganze Welt ist eben auch kein demokratischer Musterstaat. Deswegen, ja, ich bin etwas zynisch, aber natürlich freue ich mich auf dieses Wahnsinnsspektakel und bin total gespannt, wie diese Fußballweltmeisterschaft mit wahnsinnig vielen Favoriten ausgehen wird.
Es bleibt so oder so eine schwierige Frage. Für mich persönlich, ja, ein bisschen positiver, auch in Sachen Nachhaltigkeit und so, aber verglichen mit vor 4 Jahren ist meine WM-Vorfreude so viel getrübter als vor 4 Jahren. Also ich muss schon sagen, genauso wie bei Olympia, da war ich ja auch so ein bisschen pessimistisch. Also diese ganzen Geschichten hinterlassen bei mir Spuren. Ich werde es mir trotzdem angucken, aber ich freue mich zumindest nicht so drauf wie in der Vergangenheit.
Aber die Russen, die freuen sich auf Besuch aus aller Welt. Lass uns doch nochmal Robert Ustian hören.
For me, the World Cup will be also a unique chance for Russians, ordinary Russians and foreign fans. And according to latest statistics, more than 1 million international fans will be coming to Russia. To just meet at our territory, on our soil, talk together and understand that we are not that different from each other that they try to make us believe.
Schöner O-Ton. 1 Million Menschen sind willkommen, 1 Million Fans werden nach Russland kommen. Und er hat natürlich, Robert Ustian hat natürlich total recht, raus aus unserer Filterbubble, weg mit den Vorurteilen, sich kennenlernen. Wie diese WM wird, wer Weltmeister wird, welche Bilder wir von Russland sehen, welche Bilder produziert werden, das werden wir in ein paar Wochen sehen. Wir haben uns jetzt 2 Folgen sehr intensiv mit Fußball und Hooliganismus auseinandergesetzt. Wir werden euch, liebe Podcast-Hörer da draußen, versprechen, dass wir in der nächsten Seitenwechselfolge nichts zum Thema Fußball machen. Vielleicht dann zu Bobfahren, Rhönrad oder wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir werden sehen.
Ganz sicher, versprochen. Nachspielzeit entfällt heute leider, meine Lieblingsrubrik, die ich sonst immer so gerne ankündige, aber ich habe es einfach verballert, in Russland jemanden da eine kurze Nachspielzeit zu machen. Vielleicht machen wir eine Mini-Nachspielzeit, Michi. Eine ganz sportliche Fußballfrage nur am Abschluss. Wer wird Weltmeister?
Normalerweise würde ich auf Frankreich tippen, weil die einfach die stärksten Einzelspieler haben, aber das ist mir zu naheliegend. Ich habe mich noch kurz mit meinem Freund Jonas Beckenkamp, der ist Sportredakteur bei der Süddeutschen, abgesprochen und wir sind beide der Meinung, es wird Spanien.
Ich gehe langweilig auf Frankreich. Vielleicht werden wir auch von den Deutschen überrascht, aber mit Seitenwechsel war es das jetzt erstmal mit dieser Ausgabe. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, danken fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
Und abonniert uns bitte auf iTunes, Spotify oder ladet es hier runter bei brsport.de.
Tschüss.
Ciao.